Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich habe einen Gast mir gegenüber sitzen, den ich lange schon kenne, aus ganz verschiedenen Funktionen. Und ich glaube, der ist ein spannender Gast für uns hier im Podcast, weil er auch ein spannendes Leben hinter sich hat und auch einen Werdegang hinter sich hat, der uns interessieren sollte. Man sieht, was man aus seinem Leben machen kann, wie es verschiedene Abzweigungen gibt im Leben, die einen dann in die eine und in die andere Richtung führen. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, diesen Mann, diesen Herrn näher kennenzulernen. Lieber Christian Dietz, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Ich freue mich, dass du hier bist. Das hast du eben auch in meiner Einführung gemerkt. Und ich habe mich auch gefreut, dass wir das hier auf der Messe in Hannover jetzt aufnehmen, Passion Pferd. Und ich glaube, Passion Pferd, das passt auch auf dich.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich glaube, ich verdanke alles in meinem Leben dem Pferd. Das ist so ein immer wieder, ich sage das auch meinen Kindern immer wieder, wenn wir die Pferde nicht hätten, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Also die ganze, mein Leben hat sich eigentlich immer um Pferde gedreht. Nicht so sehr die Reiterei oder das, aber immer wieder doch kommt das Pferd, kreuzt das Pferd und gibt dann die Veränderung. Meine Frau sagt immer, Salz sind die Veränderungen des Lebens und das ist sowas. Also ich glaube, ich habe einige, wie du es eben gesagt hast, Abzweigungen genommen.
Beginnen wir mal in deinem Elternhaus, in der Region, wo du groß geworden bist und dann so als dritte Etappe, wann bist du zum Pferd gekommen? Aber das ist jetzt die Etappe Nummer 3.
Okay.
Erstmal der Weg dahin.
Ich komme aus der Wetterau. In einem kleinen Dorf, Rockenberg, bin ich groß geworden. Meine Eltern haben keinerlei Beziehung zu Tieren gehabt. Aber ich hatte wohl schon immer als kleines Kind große Affinität zu Hunden und zu Pferden. Und mein Onkel hat einen Bauernhof gehabt. Da habe ich wohl auch immer recht viel gemacht oder war da eben immer. Und da bin ich groß geworden. Ich habe mein Abitur dort gemacht und habe dann Landwirtschaft studiert. Ich bin Agraringenieur, Diplom-Agraringenieur.
Das hast du wo gemacht?
In Gießen, an der Justus-Liebig-Universität.
Das heißt, Wetterau ist ja auch in Hessen? Du hast hessische Wurzeln.
Ganz, ja.
War mir zum Beispiel gar nicht klar. Ich habe gedacht, du bist ein richtiger Hanseat.
Nein, ein Zugezogener, der Liebe wegen zugezogener Hamburg. Ja. Nein, dann da bin ich aufgewachsen und da war das anders. Wie soll ich sagen, wir hatten einige Bauern, die auch Pferde hatten. Aber da meine Eltern keinerlei Beziehung zu dem Thema hatten, bin ich da nicht rangekommen. Ich bin eigentlich eher Rennradfahrer und Kunstradfahrer. Das habe ich gemacht. Das war mein Sport. Und kam sehr spät dann irgendwann zum Pferd. Oder was heißt spät? Ich habe dann irgendwann angefangen, einfach Landwirte zu fragen oder Züchter zu fragen, ob ich mich nicht mal auf das Pferd setzen könnte. Und so hat es angefangen. Also bin ich zu deiner Stufe 3 eben übergesprungen. Das ging relativ schnell.
Und in welchem Alter war das?
Da war ich 15, 16, da fing das an. Da bin ich mal ins Nachbardorf nach Gambach gefahren. Dort war ein Züchter, der Stuten hatte und Fohlen hatte. Und der hat immer gesagt, wenn du die putzt, darfst du die auch reiten. Und dann bin ich einfach dann bei denen auf der Weide so ungefähr rumgeritten für mich, ohne Unterricht. Das fing erst viel später an mit dem Unterricht.
Was hat dich fasziniert an den Pferden?
Da im Stall war immer eine unheimliche Ruhe. Das war so, diese großen Augen, das Pferd, dieses Pusten, diese Ruhe, die im Stall da so ausgestrahlt. Ganz anders als bei Kühen oder Schweinen, wo immer irgendwie was los war. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann natürlich dieses Gefühl, draufzusetzen und zu reiten. Also das fand ich, da gab es keinen Reitplatz oder irgendwas. Man ist einfach ausgeritten. Einfach in
das. War das eine Zeit, in der die Pferde noch in der Landwirtschaft eingesetzt waren oder waren das schon ausschließliche Reitpferde, als du begonnen hast?
Ja, das waren ausschließliche Reitpferde. Es gab keinen Landwirt bei uns, der Pferde genutzt hat noch. Das war schon alles motorisiert. So alt bin ich dann auch noch nicht.
Gießen, Universitätsstadt. Diplom, am Ende warst du damit fertig, bist du dann in den Beruf direkt hinein oder wie dein Einstieg in
das? Mein Berufsleben? Einstieg war eigentlich, ich finde immer ganz spannend. Ich habe Landwirtschaft studiert in Gießen und bin nebenbei immer geritten bei einem Pferdehändler, Wilfried Jäger. Und mich hat die Zucht so sehr interessiert, weil ich habe Tierzucht und Tierhaltung bei Professor Wasmuth studiert in Gießen. Und mich hat die Pferdezucht interessiert. Und nur beim Pferdehändler kam man da nicht so richtig weiter. Also hat Wilfried gesagt, ach, dann geh mal zu Schockemühle. Ich rufe den an. So, dann ich sagte, ja, wie soll das gehen? Sagt er, kein Problem, ich rufe den einfach an und dann klärt sich das. Der hat ein großes Gestüt. Damals noch nicht die Lewitz, sondern das war in der Nähe von Vechta. Und tatsächlich hat er angerufen, hat das sozusagen klar gemacht. Dann habe ich eine Bewerbung hingeschickt und bin dann für ein Praktikum nach Mühlen gegangen und sollte im Gestüt Kalveslager dort mit auf dem Gestüt helfen. Das war zur Zeit, wo Domino bei ihm aufgestellt war als Hengst. Ludger Beerbaum ist da geritten, Frankes Dotak ist da geritten, Dirk Hafenmeister ist da geritten, Paul war selbst auch noch aktiv. Und ich bin da morgens immer nach Kalveslager hin und irgendwann sagte Herr Böhmke, das ist der Sekretär dort gewesen, du musst jetzt hier bleiben, bei uns ist ein Pfleger ausgefallen, du musst Pferde pflegen. Ich so, oh Herr Böhmke, das ist so überhaupt nicht mein Ding, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Es hat auch nur einen halben Tag wirklich funktioniert, dann hat Eugene, der Pfleger von Frankes Lothar, gesagt, okay Frank, wir müssen hier was ändern, setz ihn aufs Pferd, aber bitte nicht mehr pflegen lassen. Also habe ich da angefangen zu reiten und hatte jeden Tag Unterricht bei Franke, wenn der da war und ich auf Turnier war. Dann bin ich nach Amerika gegangen, habe ich auch einfach Paul Schockemühle gefragt, weil ich wollte gerne Auslandserfahrungen machen, ob ich irgendwo aber eine Idee hat, wo ich dann nach Amerika könnte. Und dann hat er gesagt, ja, da ist Ernst Hofschröer, der hat dort eine Anlage, die er für mich betreibt und da kannst du hingehen. Also bin ich dann nach Virginia gegangen. Da war das dann so, dass irgendwie hat Ernst das Abend erzählt, dass Paul mit Ion Tiriak, diesem Tennisguru, ein Turnier veranstaltet, die German Classics. So, mit dem Reiten war das bei mir nicht so, dass das zu irgendetwas hätte gereicht, außer Ausreiten. Und das Studium war auch fast fertig, also habe ich gedacht, oh, das wäre ja spannend. Ich wieder zu Schockemühle hin, ihn gefragt, kannst du da was machen? Da würde ich gerne mitarbeiten bei dem Thema Turnier, das würde mich interessieren. Und er sagt, ja, kein Problem. Ich rufe Kaspar Funke an. Er hat Kaspar Funke angerufen und dann nächsten Tag hatte ich eine Praktikantenstelle bei Escom Marketing damals. Volker Wolf war da, hatte mitgearbeitet, Kaspar Funke, ganz kleines Team und wir haben die German Classics organisiert. Das war mein Einstieg in meinen völlig neuen Berufsweg, also völlig weg von der Agrarindustrie, von der Landwirtschaft. Und da bin ich in das Thema Sponsoring sozusagen eingestiegen. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber das war mein Einstieg.
Ja, und was würdest du sagen, was hast du aus dieser Zeit profitiert? Was hast du für weitere Lebensphasen mitgenommen? Denn du warst ja, ich sag mal, in der Rolle relativ kurz Pferdepfleger, dann Reiter.
Ja, das war ich nicht.
Nicht, aber hast zumindest geritten, Pferde bewegt. Dann kam diese Amerika-Geschichte und dann richtig mit festem Untergrund German Classics organisieren mit so richtigen Profis, die es gewohnt sind, Turniere zu veranstalten.
Ja. Spannend. Das war, ich kann das gar nicht beschreiben, das war das Erste, was ich da gemacht habe. Das waren so viele neue Dinge, die auf mich eingeflossen sind. Also man steht völlig unter Strom, stand ich die ganze Zeit. Und mir war klar, dass ich mein Studium fertig machen möchte, unbedingt. Aber dass ich nicht den Weg in die Agrarindustrie suche oder irgendwie diese Richtung. Ich wollte unbedingt in diese Sponsoring-Werbung, in diesen Bereich rein. Und hatte dann auch schon, das hat Kaspar damals organisiert, Eurocard war einer der größeren Sponsoren und die haben jemanden gesucht, der die Pferde oder die Reiter kennt und dann auf den Turnieren ist, so ein bisschen das Management machen kann, wenn einer von den Vorständen von der Bank gern mal mit Herrn Beerbaum sprechen wollte oder mit Herrn Schockemühle sowas. Und dafür war ich dann da und konnte das machen. Da habe ich unheimlich viel gelernt über Flexibilität, über Organisation, auch so, wie man mit Menschen umgeht, weil es völlig unterschiedliche Menschen dann eben waren. Und am meisten hat mich Paul Schockemühle beeindruckt. Die Art und Weise, wie er das Ganze gemacht hat, immer. Also, das war nach seiner Zeit in der Stall. Ich hatte da einen Unfall mit einem Pferd. Beim Ausreiten sind wir angefahren worden. Das war ein wirklich wertvolles Pferd. Ich konnte nichts dafür. Ich habe gezittert am ganzen Leib sozusagen. Zum Tierarzt damals war Dr. Genn, hatte seine Praxis noch auf der Anlage von Schockemühle. Das Pferd wurde untersucht und Dr. Genn sagt, mach dir keine Sorgen, dass nichts passiert. Das ist alles easy. Und dann bin ich dann zu, man sagt Herr Paul zu ihm, er sagt ja niemand, sie geht nicht zu Herrn Schockemühle, hat mir das gesagt und der war total souverän. Das hat mich so beeindruckt, wie er mich da, ich war das kleinste Rad am Wagen, ich war Praktikant dort. Und er dann das einfach so, das hat mich tief beeindruckt, wie er mit den Menschen, mit mir als Mensch umgegangen ist und mich gesagt hat, alles gut, das kann passieren, das ist passiert, du hast das Beste versucht, wir haben noch Glück, dem Pferd ist nichts passiert, alles ist wunderbar. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, wie er mit Menschen umgeht und das mit mir umgegangen ist. Mit anderen Menschen weiß ich, dass er mit mir umgegangen ist. Deshalb habe ich da allergrößte Hochachtung vor ihm, wie er das damals gelöst hat.
Und das hat dich auch im Umgang mit deinen Menschen, mit denen du später zu tun hattest, ist das für dich so ein Richtschnur geworden?
Ja, ich versuche das. Ich bin nicht so gut in der Mitarbeiterführung. Das hat meine Frau schnell eingesehen und den Part übernimmt sie in unserem Unternehmen. Aber ich versuche sehr gerecht zu sein. Ich finde, Ungerechtigkeit ist etwas Schwieriges, Unanständiges sozusagen. Und das war extrem gerecht, wie er das gemacht hat. Und das hat mich tief beeinflusst. Und das möchte ich auch bei Mitarbeitern eben und auch mit Kunden oder mit einfach grundsätzlich. Ich möchte nicht ungerecht sein zu jemandem.
Der Weg von Schockemühle Escon Marketing, damals German Classics, war natürlich nur ein Weg, der dich dann in welche Richtung dann nachgeführt hat?
Durch diese Arbeit für Eurocard wurde eine andere Agentur, die hatte ihren Sitz in Bonn, auf mich aufmerksam und hat mich schlicht gefragt, ob ich für sie arbeiten wollte, weil die auch in den Turniersport einsteigen wollten, hatten aber keinerlei Erfahrung mit dem Reitsport. Und habe ich mein Studium fertig gemacht, bin dann nach Bonn gezogen, habe dort ein Jahr gearbeitet und habe dort pure Vermarktung gemacht für Bayer Leverkusen, Dormagen, also alle Bayer-Vereine hatten die unter Vertrag. Das habe ich so gemacht, da habe ich Bandenwerbung verkauft. Ich war ein einfacher Verkäufer, was mich eigentlich nicht so richtig befriedigt hat. Und durch diese Arbeit dort habe ich aber das Thema Werbeagentur kennengelernt und das fand ich wiederum auch so faszinierend. Das war viel spannender, Konzeption zu arbeiten als stumpfe Banden zu verkaufen. Diese Konzeption, diese Kreativität, das fand ich beeindruckend bei Agenturen. Und dann habe ich einfach mich in Hamburg bei einer Werbeagentur beworben. Bin dort auch sofort angestellt worden und habe dort dann weitergearbeitet. Und habe dort quasi mit einem meiner späteren Partner, ihm habe ich gegenübergesessen, der war ein exzellenter Grafiker und exzellenter Produktioner und der hat mich von der Pike auf quasi in das Thema eingeführt. Und nach, ich glaube, 12-13 Monaten kamen Freunde von mir, die gesagt haben, Mensch, du bist jetzt eine Werbeagentur, wir bräuchten auch was, kannst du nicht was für uns machen? Aber nicht über die Agentur, kannst du das nicht selbst machen? So, nee, ich mache nichts nebenbei, das möchte ich nicht. Naja, und dann kamen immer mehr oder immer wieder welche und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Habe ich aufgehört, gekündigt, meinem Chef gesagt, Manfred, dann habe ich gesagt, Manfred, ich mache das alleine. Ich will auch mal ein Schwimmbad am Haus haben, so wie du. Und habe mich selbstständig gemacht mit zwei Freunden. Und da ich jetzt diesen Background hatte, Agrar-Know-how, Pferde-Know-how, war das irgendwie ganz schnell, dass dann die Ausrichtung kam, dass ich mich total auf das Thema Agribusiness und Pferdethemen fokussiert habe. Und witzigerweise, gestern Abend war ich essen bei unserem gemeinsamen Freund Jacques Toffi in Siseby. Und Jacques habe ich wir haben gestern überlegt, wie viel 20 Jahren kennengelernt auf einem Turnier in Dortmund. Und er zum Beispiel hat mich dann gemeinsam mit meinem anderen Freund Bernd Eilers vermittelt an den Holsteiner Verband. Die haben den Holsteiner Verband gesagt, Mensch, ihr müsst mal eine andere Werbung machen. Da ist einer, der hat Ahnung von Pferden und Ahnung von Werbung. Und dann habe ich damals eine Werbekonzeption haben wir gemacht mit unserer Agentur. Und die habe ich präsentiert im alten Vorstandszimmer beim Holsteiner Verband in Elmshorn. Werner Ritters, Breitograf zu Rantzau, Norbert Bohley. Und da haben wir das neue Konzept präsentiert. Da ist zum Beispiel auch der Claim Charakter, Charisma, Klasse. Den haben wir entwickelt.
Und das begeistert mich immer. Wenn ich das lehe bei den Holsteinern, muss ich sagen, das ist ein super Slogan. Erinnert mich immer an den Mercedes-Stern. Das ist einfach, diese drei Wörter drücken alles aus. Und die werden wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch für die Holsteiner.
Sind das unsere Feder. Also, yes. Ich habe auch noch einen anderen Text gemacht für den Trakehnerverband, für den habe ich auch gearbeitet. Der steht heute auch noch unter dem Logo. Der Tradition verbunden, die Zukunft im Blick. Ist auch aus unserem
Feld. Wie alt bist du gewesen, als du dich selbstständig machtest?
28.
Und das Ganze ja wirklich nur auf der Agrarbasis. Das alles andere hast du dir ja durch Versuch und Irrtum, Learning by Doing, selber angeeignet. Das fasziniert mich.
Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja.
Was war dein hauptsächlicher Fehler? Wo ist der Fehler? Gibt's das? Vor dem Hintergrund, was habe ich daraus gelernt?
Es gibt ja diese Business Angels heutzutage. Und da ich Agraringenieur war mit Fachrichtung Tierzucht und Haltung, ich habe meine Diplomarbeit über Fohlenfütterung geschrieben, dann war ich in einer Agentur und habe dort eigentlich nur verkauft sozusagen. Mir fehlte jegliches kaufmännisches Know-how. Und das, glaube ich, hat mich doch einige Male tief runtergezogen, dass ich das kaufmännische Verständnis nicht hatte. Da musste ich sehr viel investieren. Mein Vorteil war oder ist nach wie vor, dass ich mich sehr stark auf eine Sache konzentrieren kann. Und das war dann eben auch so, warum wir gesagt haben, meine beiden Partner in der Werbeagentur, wir fokussieren uns auf das Thema Pferd und auf das Thema Agrar-Know-how, weil es zu der Zeit ganz wenig gab, die sich um diese Etats wie Klaas, Fendt, Porsche, Federstadt, Bayer, Besse und sowas bemüht haben. Das war ja nicht en vogue. Man als Werber möchte man vielleicht lieber für Sixt arbeiten oder Lufthansa oder Mercedes oder Porsche. Und das wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt, und dann habe ich mich darauf extrem fokussiert und hatte sehr schnell sehr viele Kunden in der Landwirtschaft und in der Pferdeindustrie auch. Also Holsteiner Verband, Trakehner Verband, Janowana, habe ich mit Werner Schade, haben wir viele Workshops gemacht zu deren Ausrichtung. Futtermittelfirmen wie Pavo, Equistro, das Supplementhersteller, Vitokinol als Pharmaceutical, MSD als Pharmaceutical, Böhringer als Pharmaceutical, die hatten wir alle auf unserer Kundenliste.
Und dieses Thema hast du weiter durchdekliniert bis zum heutigen Tag? Also die Firma gibt es immer noch? Du bist mit den Partnern noch zusammen oder habt ihr euch am Ende in verschiedene Richtungen weiterentwickelt?
Ja, wir haben uns vor über 10 Jahren getrennt. Ich habe da einfach eine Entwicklung gesehen, die das Thema Internet, das Thema Webseiten wurde immer präsenter. Und man sieht es ja, wenn man heute eine Pferdezeitschrift durchsieht, da sind ja ganz wenige Anzeigen drin. Das war in unseren Hochzeiten ja ganz anders. Ja. Da war ja alles tatsächlich Printwerbung. Ja. Und das hat sich komplett gedreht. Und da haben wir erkannt, dass das mit den Ressourcen, die wir haben von meinen beiden Partnern und auch im Unternehmen selbst, wir hatten keine Programmierer. Das heißt, wir mussten diese Dinge immer outsourcen. Damit waren wir aber nicht wettbewerbsfähig. Schlicht einfach nicht wettbewerbsfähig. Und ich hatte auch einen anderen strategischen Ansatz, dass ich mehr in die Beratung wollte. Ich habe das verlagert, weniger Kreativität versucht zu verkaufen, sondern mehr die Beratung zu verkaufen. Also Unternehmen wie MSD, ein Wettpharmaceutical aus USA, die sind dann zu uns gekommen und ich habe sie beraten, wie sie ihre Kommunikationsstrategie verbessern können, um den Tierarzt zu erreichen, besser zu erreichen als Zielgruppe. Und in der Agrarindustrie genauso. Dort habe ich viele Verbände beraten, und da ging es eher um Kommunikationsstrategie. Wie kann ich, was muss ich im Unternehmen auch verändern? Wie müssen Marketing und Sales und Vertrieb zusammenarbeiten? Das waren Dinge, ich habe dann auch noch weitere Ausbildung, mich weitergebildet in der engpasskonzentrierten Strategie und diese Dinge, um ein unabhängiger zu werden von Drittanbietern. Das war mir unheimlich wichtig. Ich bin ja auch noch Dozent an der Hochschule in Mosbach und lehre dort Agrarmarketing. Einmal im Jahr bin ich dort und auch da ist immer wieder das Thema, dass man sich dann doch fokussieren muss und auf die Veränderungen, die sich so ergeben in der Kommunikation, in der Werbung, in diesem ganzen Feld. Und das habe ich relativ früh, glaube ich, erkannt und habe mich dann auch haben meine Partner und ich uns getrennt. Und dann kam ja noch der ganz andere Lebensweg dazu.
Du hast zweimal den Namen erwähnt und nur gesagt, meine Frau. Einmal der Liebe wegen bist du Hanseat geworden, sofern man Hanseat überhaupt werden kann. Man wird wahrscheinlich als Hanseat geboren. Wenn man in Hamburg ist, dann wird man Hanseat. Das ist man Hanseat. Sonst ist man immer ein Zugezogener und du halt aus der Wetterau. Und du hast gesagt, deine Frau ist im Umgang mit Personal dir überlegen.
Nicht nur da.
Wie sieht es familial bei dir aus?
Wir haben 4 Kinder. Der Älteste ist 29. Dann kommt ja Carlotta, die ist 26. Dann kommt Philippa, die ist 17. Und dann kommt Bo, der Jüngste, der ist 14. Die beiden Großen, also der Älteste ist schon fertig, der ist Berater bei einer ganz spannenden Automobilunternehmen. Unsere Tochter Carlotta hat gerade den Job gewechselt, ist auch in der Beratungsgesellschaft, lebt auch in München. Und die beiden Jüngeren sind noch zu Hause, noch, betone ich.
Genau. Das heißt also, irgendwie haben die so ein bisschen den Weg eingeschlagen, die beiden Älteren, den du auch hattest, kann man das so sagen? Hast du ein bisschen die Blaupause für sie?
Nee. Ich glaube nicht. Also die haben die Höhen und Tiefen mitbekommen. Ich glaube, dass sie, also gerade bei dem Ältesten, glaube ich, dass der die Blaupause vielleicht übernimmt, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Ich glaube, das ist was, dass er auch so schlecht anderen Herren dienen kann. Das hatten wir beiden auch miteinander oft genug.
Vater-Sohn-Verhältnis.
Ja. Aber es ist alles wunderbar. Also ist ganz toll. Und meine große Tochter ist jetzt, die ist auch Rennradfahrerin mittlerweile. Die ist jetzt von München bis nach Hamburg gefahren mit ihrem Rennrad. Da bin ich mega stolz drauf. Nein, das ist, glaube ich, keine Blau. Die haben sich selbst entwickelt. Gianluca ist in England zur Schule gegangen. Der hat in Irland Praktikas gemacht. Der hat für McLaren gearbeitet. Der war bei Bentley. Der macht seinen ganz eigenen Weg in einer ganz anderen Branche. Und Carlotta, die macht es wiederum ganz anders, aber auch nicht so, wie ich es mache.
Und deine Frau, wie beschreibst du die?
Boah, die größte Kämpferin auf der Welt, die ich kenne. Ja. Ein Herz für 10 und die größte, du weißt ja, um ihre Krankheit, die sie hatte, das ist alles überstanden. Das war so die schwierigste Zeit auch so für uns alle als Familie. Das war nicht einfach, aber das ist jetzt alles im Reinen. Das ist alles gut. Und sie ist die Seele, die Seele der Familie, das Herz der Familie.
Und sie ist auch Teil deiner Agentur, deines Businesses, kann man das auch sagen?
Ja, sie hat selbst auf Marketing studiert und hat dann immer auch mitgearbeitet. Und wie wir uns dann von den beiden Partnern getrennt haben, hat sie quasi eine noch größere Rolle in der Agentur mit übernommen. Und dann kam ja der Wandel. Wir haben ja die Agentur, das ganze Thema Kommunikation habe ich ja vor über 10 Jahren fast aufgegeben. Ich berate immer noch Unternehmen hin und wieder. Ja. Jetzt die letzten 2-3 Jahre nicht mehr, aber davor kam immer noch Unternehmen, hat mal angeklopft, ob ich sie noch beraten würde. Aber wie so oft kommt dann doch eine Veränderung und die Veränderung begann in Irland. Ich habe ja mittlerweile mit meiner Frau zusammen ein Unternehmen, das nur, in Anführungsstrichen, das Supplemente für Pferde herstellt. Also wir haben uns komplett gewandelt. Wir sind komplett weg von der Kreativagentur zur konzeptionellen Beratungsagentur. Und das Geschäft haben wir komplett aufgegeben.
Wie hat man sich diese Firma vorzustellen? Was stellt ihr konkret her und wie vermarktest du das?
Also das ist auch so eine, wie ich finde, eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Unternehmen, einer Beratungsgesellschaft, nennt sich Enterprise Island, die irische Unternehmen helfen, in anderen Märkten Fuß zu fassen. Die suchen dann Berater oder was auch immer. Und dieses Unternehmen, dieses Enterprise Island, rief mich an und sagte, wir haben ein Unternehmen, die stellen Supplemente her und haben auch was für Pferde und möchten es gerne vermarkten. Und da habe ich gesagt, boah, das ist ja spannend, aber der Markt ist wirklich, wirklich satt. Es gibt eine, ja doch, das ist ganz, Sie müssten vielleicht einmal kommen und sich das anhören. Dann haben sie mich nach Irland eingeladen, haben mir das Ganze vorgestellt und haben gesagt, okay, was ist jetzt der nächste Step, den wir machen müssen? Und es ging eigentlich um ein Produkt, das aus der Agrarindustrie kommt, nämlich ein Supplement für Kühe und für Schweine. Dazu gibt es eine Alge, die die Magensäure der Kühe und der Schweine eben abpuffern kann. Und die Idee hatten sie, ob das auch beim Pferd funktioniert. Nun ist Magengeschwür beim Pferd ein Riesenthema und es gibt ganz, ganz tolle Medikamente, um das zu heilen. Aber deren Ansatz war eben anders. Naja, dann hat die mich gebeten, ob ich eine Evaluierung machen kann, eine Marketingstrategie ausarbeiten kann, Vertriebsstrategie ausarbeiten kann. Das habe ich dann auch mit Freuden gemacht und habe das damals, aber gesagt, gebt mir doch mal was mit, damit ich das probieren kann. So, und das haben die mir 100 Kilo geschickt. Das habe ich dann meinem besten Freund gegeben, einem großen Pferdehalter aus Münster-Wolbeck. Und der rief mich nach 10 Tagen an, sagte, Gewitter, das funktioniert wie Teufel. Was ist das wohl? Da sage ich, ja, das weiß ich eigentlich noch gar nicht so richtig. Habe mich intensiver damit beschäftigt, habe dann mit den Iren zusammen eine Studie beauftragt. Wir haben das eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht. Ich habe denen das empfohlen. Sie hat mich gefragt, sollen wir das machen, weil sie zu den anderen Produkten, die es gibt, gibt es immer Studien in anderen Spezies, ob das Rind, Huhn oder Schwein ist. Und er sagte, ja, das würde enorm helfen in der Vermarktung. Das Ganze hat sich dann etwas herausgezögert. Eine Studie dauert ja länger. Und ich war dann wieder in Irland, habe dann die Konzeption vorgestellt und da hat der Inhaber, Les, zu mir gesagt, Christian, ich finde das alles klasse, aber diese Pferdeleute, die sind mir suspekt. Ich finde die komisch. Aber du brennst dafür, dass die, willst du es nicht machen? Willst du nicht mein Supplement, das wir hier haben, du hast ja mitgearbeitet, willst du es nicht verkaufen? Und da habe ich gesagt, Les, ich glaube, ich warte mein ganzes Leben auf so eine Chance. Habe ihm die Hand gegeben, wir haben die Hand geschüttelt, wir haben keine Verträge, nichts, wir haben uns die Hände gegeben und seitdem, seit 10 Jahren, vermarkten wir quasi das Supplement, der Name ist Equine 74 und vermarkten das weltweit. Wir haben alle Rechte an dem Produkt, wir haben es mitentwickelt, wir haben die Vertriebsrechte, wir produzieren das mittlerweile in Deutschland. Das machen wir. Und da ist meine Frau natürlich ganz, ganz großer Treiber im Hintergrund, weil ich bin eher der, der in die Länder fliegt, um Partner zu suchen und auch vor Ort Dinge zu erledigen. Und sie ist dann diejenige, die das ganze Marketing macht. Also wir machen das alles komplett. Wir haben uns auch da strategisch am Anfang eine Marktforschung gemacht und haben die Kunden, unsere prospektiven Kunden gefragt, wie kauft ihr heute ein Supplement ein? Weil auch da ist ja die Veränderung da. Also wir reden alle reden über das Internet, jetzt reden wir über künstliche Intelligenz, aber vor 10 Jahren war es einfach die Frage, werden sich Shops durchsetzen? Wird man im Internet kaufen? Also diese Frage ist heute so obsolet wie nichts anderes. Aber das war damals eine wichtige Frage. Und dabei kam heraus, dass die gesagt haben, dass die Menschen gesagt haben, wir kaufen als erste Supplemente beim Tierarzt, weil er sie uns empfiehlt. Was völlig richtig ist, weil erjenige ist oder diejenige ist, die das Pferd beurteilt, begutachtet, Diagnose stellt und sagt, nach einer Medikation kann man natürlich auch entsprechende Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um das Ganze zu fördern, die Heilung oder auch präventiv. Der zweite Punkt war der, dass sie gesagt haben, sie gehen in den Reitsport-Futterfachhandel. Und der dritte Punkt war das Internet. Und da wir aus dem Marketing gekommen sind, uns mit Internet natürlich leidlich auskennen, haben wir gesagt, okay, zum Tierarzt fahren, das macht keinen Sinn, da sind die großen, Böhringer, Merial, wie die alle heißen, da kommen wir nie ran. Pferdefutter oder Reitsportgeschäfte war auch nicht, damit hätte man reisen müssen. Also haben wir gesagt, wir stürzen uns voll auf die Linie des Internets und vermarkten unser Produkt eigentlich nur über das Internet. Und dass diese Strategie haben wir übertragen auf andere Länder. Also so kannst du es in Schweden kaufen, in Dänemark kaufen, in Norwegen, in Finnland, in Frankreich, in Holland, in Belgien. Überall gibt es Partner von uns, die es dort für uns verkaufen. Und das auf der ganzen Welt.
Und das Produkt wird nach wie vor in Irland produziert,
nein,
oder?
Nein.
Wo sitzt der?
Wir sind der Hersteller.
Ihr seid der Hersteller?
Ja, wir haben das damals alles, es gibt 50 verschiedene Studien zu dem Rohmaterial für verschiedene Spezies. Und eine Studie eben zu dem Thema Pferd. Und dieses Produkt in der besonderen Formulierung, wie wir es haben, gibt es auch im Humanbereich. Und die irische Regierung hat aber seinerzeit es untersagt, dass ein Produkt, das für den Humanbereich ist, in einer Halle liegen kann für Tiere, die landwirtschaftliche Nutztiere oder sogar auf derselben Anlage produziert wird. So, und da war dann, das ist 5-6 Jahre her, war dann die Entscheidung, was machen wir, wo lagern wir das aus? Da das Thema Doping für uns ja extrem relevant ist, habe ich gesagt, ich hätte es am liebsten eigentlich ganz nah an meiner Tür in einem Unternehmen, wo ich die Inhaber kenne, wo ich die Abläufe kenne, wo wir die Sicherheit haben, dass nichts passieren kann. Und deshalb haben wir dann die komplette Produktion übernommen. Wir bekommen einen gewissen Vormahlstufe in unsere Mühle von einem Freund. Und der hat das Rezept von mir bekommen und der bearbeitet es dann und dann wird es eben als Pulver oder Pellet hergestellt und dann vermarktet.
Und der klassische Kunde ist der Pferdebesitzer, die Pferdebesitzerin?
Ja.
Also nicht der Tierarzt dazwischen und dann direkt?
Direktvertrieb, genau. Wir haben sehr viele Tierärzte, die es auch kaufen, die quasi dann wie einen Händlerpreis haben und es dann an ihre Kunden verkaufen. oder es einfach empfehlen. Also die meisten Tierärzte sagen, ich will das gar nicht bei mir im Auto haben, dann fragen die, dann habe ich es nicht dabei, das ist mir viel zu umständlich, ich empfehle es lieber. Das machen viele große Kliniken, viele Tierärzte und das auch weltweit. Also das ist ja, wir haben von Beginn an gesagt, wir bauen eine Marke auf, die weltweit akzeptiert wird oder genutzt wird. Wir haben Partner in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Südafrika. Ich komme gerade aus Indien, dann war ich in den ganzen Emiraten, überall verkaufen wir das.
Das ist ja wahnsinnig, wenn man dein Leben hört, das ist richtig spannend, wie am Ende das dann quasi in diesem Produkt sich eigentlich alles vereint.
Ja.
Das Thema Pferd, was dich als Kind schon fasziniert hat, die Landwirtschaft, die du studiert hast, wobei du wusstest, also irgendwie, ich habe keinen Hof, ich kann dies nicht, das nicht, aber irgendwie, du hast dieses Gefühl für Landwirtschaft gehabt, im weitesten Sinne, für das Thema Pferd jetzt auch wieder. Auf einer anderen Ebene, dann kam der ganze Werbe-Marketing-Bereich dazu. Eigentlich ganz faszinierend, dass du diese Chance gehabt hast.
Ja, dem Pferd. Ich bin dem Pferd dankbar. Und wir kriegen sehr viele Nachrichten von Kunden, die sehr, sehr glücklich sind mit unserem Produkt. Die wirklich sagen, ah, wir haben meinem Pferd das Leben gerettet. Gibt es tatsächlich diese E-Mails? Mhm. Und da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, jetzt gebe ich dem Pferd was zurück. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Pferd was zurückgeben kann, was es mir die ganze Zeit eigentlich gegeben hat. Also das
ist so ein bisschen auch der Sinn meines Podcasts. Ich habe ja ganz unterschiedliche Menschen.
Ja.
Vom Olympiasieger bis zu dem Reiter, der den Sport mit Behinderungen betreibt. Und diejenigen, die in der Hippotherapie tätig sind, die große Organisationen haben, Sponsoren und so weiter. Aber mich fasziniert es, wie immer du und auch viele andere immer wieder irgendwie zurückkommen und immer wieder irgendwie den Bogen mit und um das Pferd schlagen. Und da bist du ja ein ganz hervorragendes Beispiel. Wo siehst du die Entwicklung für dich persönlich und für den Sport, in dem wir ja zu Hause sind? Die Zucht zähle ich da natürlich auch mit dazu. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo siehst du das um uns herum in 5 Jahren?
In 5 Jahren? Ich habe eine Tochter, die den wunderschönen Pferdenamen Philippa hat. Und die sagt mir schon seit einigen Jahren, dass sie die Firma übernimmt. Und ich könnte mir vorstellen, in 5 Jahren, dass sie dann mit ihrem Studium fertig ist und wirklich tatsächlich überlegen kann, ob sie das Unternehmen übernimmt. Wir es in ihre Hände geben. Ansonsten sehe ich, dass ich das einfach weitermachen kann. Also ich möchte neue Produkte finden. Neue Produkte. Ich werde nicht das 10. Vitamin XY oder Selen oder irgendwas entwickeln, sondern so wie unsere beiden Produkte, die wir haben, sehr spezifisch in der Nische, nochmal eine Nische zu finden. Daran arbeite ich. Das möchte ich. Der Pferdesport an sich, wenn ich heute auf der Messe sehe, wie viele Menschen glücklich schauen, wenn sie ein Pferd sehen, wie du eben Unterricht gegeben hast, da sitzen Hunderte oder Tausende, kann da keine Zahl sagen. Die haben alle ein Glänzen im Auge, wenn sie sehen, dass was dieses Pferd kann. Und das ist einfach das Faszinierende. Das ist, ich kenne viele Olympiareiter, Weltmeister, ganz normale Reitermädchen und Reiterjungs, aber alle haben das Gleiche, diesen Glanz im Auge, den wir dem Pferd auch so sehen. Und das ist das, was ich faszinierend finde. Ich fahre nächste Woche zur Kürung nach Holstein hin wieder. Da sitzt man und wenn der Siegerhengst präsentiert wird, seit 30 Jahren sitze ich dort in der Halle und ich weiß, wenn der Siegerhengst kommt, stehen gestandene Männer, denen man nie zutrauen würde, dass sie weinen würden, mit tränenden Augen in der Halle und klatschen, weil es diesen Siegerhengst gibt. Und das ist für mich auch so etwas, das Faszinierende, warum ich Gänsehaut. Dass Pferde können mit uns Menschen. Unglaublich. Dafür liebe ich sie also.
Christian, ich danke dir. Ich glaube, man kann kein besseres Schlusswort finden als das Schlusswort, was du jetzt gerade gesprochen hast.
Dankeschön. Danke dir. Danke dir für die Zeit.
Das Schlusswort ging mir unter die Haut. Danke.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.